Herzlich willkommen, Robin. Das gab hier heute schon etwaige Heiterung, weil wir beide Robin heißen. Robin Schöne von Magic Event
Technik und Medientechnik. Genau, richtig.
Aus einem aus München, Riesenpartner von uns vom Mai Festival, unser Preferred Technikdienstleister, die uns auch dieses Jahr in Form eines einer Art Sponsoring sehr gut unterstützt haben. Freuen uns riesig, dass du heute hier bist. Wir haben viele Stunden zusammen verbracht. Wir haben viele spannende, oder andersrum gesagt, du hast mit uns viele spannende Sachen gemacht, die wir das erste Mal gemacht haben. Deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit nimmst, heute mit hier dabei bist und einfach so mit uns gemeinsam mal ein bisschen aus deinem eigenen Nähkästchen plauderst, was du alles schon erlebt hast. Du bist ja seit vielen, vielen Jahren in der Eventbranche aktiv, kennst viele Seiten, kennst die Veranstalterseite, kennst die Zulieferer- oder Partnerseite. Und entsprechend fragen wir heute noch mal ein paar Löcher in den Bauch, was du alles schon so erlebt hast und was eigentlich so alles dahinter steckt, so ein Setup wie beim Mai Festival auch aufzustellen und aufzubauen, ins Leben zu rufen. Aber ihr macht natürlich auch noch viel, viel größere Festivals, viel größere Geschichten. Und da sind wir sehr gespannt, heute zu erfahren, was da alles eigentlich dahinter steckt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist sehr, sehr schön, dich hier zu haben, wirklich. Ich würde fast einfach mal mit der ersten Frage reinstarten und eine Frage, die wir auch immer wieder gefragt werden, beziehungsweise eine Frage, die keiner einschätzen kann. Ich starte mal vielleicht mit einer Anekdote. Wir haben irgendwann letztes Jahr bei uns im Team gefragt, was unsere Mitarbeiter glauben eigentlich, was das Mile Festival kostet. Und da kamen wirklich unfassbare Schätzungen raus. Und teilweise waren Schätzungen, die geringer waren als nur der Technikbereich, weil der Technikbereich, glaube ich, einfach enorm unterschätzt wird, was das für ein Aufwand ist und was das für Kosten wirklich bedeutet, das zu mieten, aber auf der anderen Seite natürlich das zu kaufen und das zu haben und instand zu halten. Erzähl uns doch mal so das größte Event, was ihr macht. Was kostet da die Technik?
Ich würde jetzt mal sagen, das ist sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich meine, es gibt ja, wir machen ja nicht nur Festivals und Live-Entertainment, wir machen ja auch relativ viel Sachen wie Industrie- und Messeveranstaltungen und sowas. Mhm. Da ist natürlich das Budget nochmal ein ganz anderes, wenn du für Großkonzerne arbeitest, wie für, ich sag mal, für Live-Entertainment und so weiter, wo halt wirklich jeder Euro, jeder Cent irgendwie zählt. Ja. Aber jetzt mal in Bezug auf euch, weil ihr ja auch Live-Entertainment und Live-Events macht, würde ich mal sagen, so befinden wir uns da so um die 100 bis 150.000, was da allein die Technikkosten sind. Also ich meine, da geht es ja nicht nur um die Technik, sondern auch Personalkosten.
Das ist ja der größte Teil, oder?
Personalkosten sind da eigentlich tatsächlich der größte Teil an den ganzen, an den Angeboten, an den letztendlichen Bestätigungen, weil die Technik ist relativ schnell gemietet, aber ja, das Personal ist halt nicht schnell gefunden.
Ja.
Und deswegen sind die Personalkosten eigentlich tatsächlich die größten Kostentreiber auf so einem Angebot beziehungsweise auf so einer Veranstaltung tatsächlich.
Ja, okay, verstanden. Brauchst ja auch gute Leute, weil im Endeffekt ja alles an euch hängt, oder? Also wenn irgendwie der Ton ausgeht, dann seid ihr schuld.
Quasi ist es. Ja, man muss immer davon ausgehen. Ich meine, es gibt natürlich auch Sachen, wo wir halt letztendlich einfach nicht drinstecken. Wenn zum Beispiel der Strom ausfällt oder sonstiges, dann muss man natürlich immer schnell reagiert werden. Man muss dann natürlich auch gucken, dass man das Problem schnellstmöglich irgendwie gelöst bekommt. Was wir aber, ich meine, die letzten Jahre immer relativ zeitig und zügig hinbekommen haben.
Aber wenn ihr jetzt so eine große, ihr macht ja auch Tourneen, glaube ich, oder mit Künstlern, die ihr, oder zumindest, wo ihr mehrere Shows auch an anderen Standorten begleitet, oder? Also ihr seid ja nicht nur in München aktiv oder im Umkreis, ihr macht ja fast deutschlandweit, werdet ihr, oder dachweit.
Genau, wir haben jetzt vor kurzem vier Shows von Boris Brecher in Deutschland betreut, an mehreren Standorten, in Frankfurt, in München. Genau,
also wir sind. Aber das heißt, die konzipieren mit euch dann ein Bühnensetup, Ton, Lichttechnik, ein Showsetup und ihr wählt dann quasi die Technik aus, die ihr dafür braucht, stellt die Leute zusammen und dann fahrt ihr mit einem LKW, Sattelschlepper, was auch immer, fahrt ihr die einzelnen Standorte an und baut quasi dann dieses Setup immer dort auf. Also es ist, ihr bringt alles aus München mit und greift dann nicht irgendwie nochmal auf lokale Dienstleister zurück oder also wie ist das?
Also es ist die also ich erzähl mal, wie das von vorn beginnt. Es ist immer die Frage, es gibt viele Künstler, haben natürlich feste also zum Beispiel jetzt einen festen Lichttechniker, Lichtoperator, der so Konzepte im Kopf hat, die er für so eine Tournee ausarbeiten möchte. Und dann arbeitet man natürlich auch oft mit solchen Leuten Hand in Hand, um dieses Konzept, dieses Design auszuarbeiten und ich sag mal, auf die Straße zu bringen. Aber es gibt auch Künstler, wo das Konzept und das Design komplett nur aus unserem Haus kommt. Und genau, dann arbeitet man das ganze Konzept, dieses Design mit den Leuten von dem Künstler direkt aus, überlegt sich, mit welchen Lampen geht man auf die Straße, wie viel LED-Wand und so weiter und so fort.
Special Effects.
CO2-Kanonen,
Konfetti.
Feuerflammen. Funkeneffekte.
Ja, ja.
Und dann wird das ausgearbeitet, dann wird das bei uns ins System eingehackt. Dann schaut man, was da rauskommt. Muss man natürlich auch gucken, wie sind die Verfügbarkeiten bei uns im Haus? Wie sind die Verfügbarkeiten von anderen Zulieferern? Weil man ja so größere Projekte wie jetzt zum Beispiel ein Festival wie Icarus, Contact und so weiter. Das ist so viel Technik dabei, dass wir das alles nicht mehr nur noch aus unserem Haus stemmen können. Deswegen ziehen wir uns da Zulieferer zu.
Macht ja auch Sinn.
Zur Hand, also, auf jeden Fall. Und da muss man natürlich auch immer schauen, was ist bei den anderen Zulieferern verfügbar, was kann man da von denen dazu nehmen. Und dann wird das bei uns alles in die Sattelschlepper geladen. Und dann geht's los. Grundsätzlich, grundsätzlich sind die Boris Brecher-Nummer, die war jetzt, glaube ich, mit 3 oder 4 Satteln auf der Straße.
Ja, krass, okay.
Und weil du vorhin noch gesagt hast, so, ob das dann alles komplett bei uns aus dem Haus kommt. Wenn man auf so einer Tournee ist, nimmt man gerne so Thematiken wie das Grundrigging, wo man die Lampen und so weiter reinhängt, oder die Motoren, die Kettenzüge, wo dann diese Traversen dranhängen, wo die Lampen drin hängen, das lässt man meistens in den Orten, wo man dann am nächsten Tag ist, schon vorbereiten,
okay, damit ihr reinkommt.
Damit der Aufbau einfach zügiger vonstatten geht, ja. Weil man bei einer Tournee, bin ich ganz ehrlich, ist man zeitlich so eng getaktet, dass es da einfach nur noch flüssig laufen muss und dass es schnellstmöglich rein und schnellstmöglich wieder raus.
Ja.
Weil du musst am nächsten Tag ja schon wieder in der nächsten Stadt sein.
Ja, ist ein spannendes Thema, weil was du gerade sagst, Thema Logistik. Wir haben neulich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, dass zum Beispiel die kleine Olympiahalle in München enorme Probleme hat, weil es einfach logistisch sehr, sehr schwierig zu bespielen ist und dass sich viele Veranstalter und auch Dienstleister schwer tun, da das Ganze, diese Location irgendwie zu nutzen für Auftritte, weil es einfach, ja, nicht so einfach ist wie eine Zenithalle zum Beispiel oder wie eine große Olympiahalle vielleicht. Und weil die halt sagen so, oh Gott, irgendwie das zerschießt mir sonst meinen Zeitplan oder ich komme hier mit den Sattelschleppern, kann hier nicht wenden und deswegen hat da keiner Bock drauf. Also war spannend zu hören, wie wichtig dieses Thema Logistik gerade in so einem zeitkritischen Bereich dann ist, wo halt auch jeder Euro zählt, den du halt länger dann auch dort vor Ort bist.
Ja, meines Wissens ist die kleine Olympiahalle relativ niedrig im Vergleich zu einem Zenit oder zu einer großen Olympiahalle.
Von der Höhe her.
Und was ich da noch weiß, ist, dass da zum Beispiel diese Kettenzüge schon fest in dem Haus verbaut sind und die einfach aus Löchern aus dem Dach rausfahren. Und die Ladesituation der kleinen Olympiahalle ist, ich glaube, du hast genau ein einziges Ladedock,
okay,
wo du quasi mit einem Sattelschlepper rückwärts so quasi in die Tiefgarage runterfahren musst und da deinen Sattel ausladen kannst. Wir hatten da, also ich hatte da in der Vergangenheit, schon ein bisschen länger her, auch schon mal eine Produktion mit 2 Sattelzügen oder so. Und da war die Situation mit dem Ausladen schon schwierig, weil du musst da rückwärts runterfahren, dann musst du es ausladen, dann fährt der LKW wieder raus, dann kommt der nächste LKW, dann musst du da wieder runterfahren. Das kostet schon Zeit. Und ich meine, wenn du jetzt so mit größeren Produktionen unterwegs bist, wie mit mehreren Sattelzügen, wie jetzt bei Boris Brecher zum Beispiel, es ist super schwierig. Und ich sage, am schnellsten geht das, wenn eine Halle mehrere Loading Docks hast, dass du mehrere LKWs halt gleichzeitig ausladen kannst. Ursprünglich war es im Zenit ja auch möglich, weil du da mit dem LKW ja direkt reinfahren konntest, um drinnen auszuladen. Da konnten natürlich auch 2 oder 3 LKWs reinfahren und die dann nacheinander auch wieder rausfahren. Ist ja mittlerweile leider nicht mehr möglich, da ja jetzt dieses neue Parkhaus da hinter dem Zenit gebaut wird. Deswegen muss man jetzt beim Zenit auch leider entweder vor der Tür ausladen oder halt irgendwie so schräg hinter das Zenit fahren. Aber du kommst mit den LKWs halt nicht mehr in die Halle rein.
Ja, ich habe mal so ein Reel gesehen. Ich weiß nicht mehr, welche. Ich glaube, es war eine Rammstein-Tournee oder irgendwie wirklich eine sehr große Band, sehr bekannte Band auch, wo in so einem Zeitraffer, ich glaube, das war Frankfurt, Commerzbank Arena, oder ich weiß nicht genau, wie die Arena heute heißt, gezeigt wurde, wie das quasi alles aufgebaut wird, umgebaut wird, die Sattelschlepper fahren da rein und raus. Also es war geisteskrank auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, darüber haben wir uns auch mal off-Mic unterhalten, dass man schon in letzter Zeit oder seit geraumer Zeit auch merkt, wie weniger Zeit man zur Verfügung hat, oder? Dass du halt sagst, okay, früher gab es vielleicht noch einen Aufbautag mehr, mittlerweile einfach durch den gestiegenen Kostendruck, und das vielleicht auch eine gute Übergleitung gleich mal zum Thema so Ticketpreise und warum das alles auch irgendwie so teuer geworden ist, dass du eben sagst, okay, man hat vielleicht nur auch nur einen Tag Zeit, das aufzubauen, und ist dann nachts um 2 nach Konzertschluss auch schon wieder on the road und fährt zur nächsten Location. Ne, weil du dir einfach nicht erlauben kannst, auch vom Preis her oder von den Kosten her, die Leute noch einen Tag länger zu beschäftigen, nochmal mehr Hotel, nochmal mehr Miete vielleicht auch, Abbau und so weiter. Ich meine, wir kalkulieren uns das ja auch genau durch, wie lange wir Aufbau haben im Kesselhaus, im Zenit, wo generell auf dem ganzen Gelände. Schon verrückt, also dass sich das so gestaucht hat jetzt.
Ja, du musst natürlich auch schauen. Ich meine, wenn du einen Aufbau- und einen Abbautag mit einplanst, dann musst du ja die Location auch einen Tag mehr und einen Tag, also einen Tag vor der Veranstaltung und einen Tag nach der Veranstaltung dazu buchen. Das sind natürlich Kosten, die kannst du, das ist ja geisteskrank. Also da geht es ja wirklich in die Zehntausende, was so eine Halle einfach dann nochmal einen Tag oder 2 Tage mehr kostet. Ja. Und deswegen ist es halt auch bei vielen Thematiken so. Und ich meine, bei Tourneen ist es ja nochmal ein anderes Thema, weil du bist ja wirklich am Montag in Berlin, am Dienstag in Frankfurt, am Mittwoch in Köln. Da geht's ja wirklich, das ist ja durchgetaktet über 4, 5, 6 Wochen, dass du mit zwischendrin mal ein paar Off-Days, aber du bist halt jeden Tag in der nächsten Halle, und deswegen geht's dann auch nicht anders, dass du da einen Aufbautag oder einen Abbautag hast. Ich meine, größere Produktionen wie jetzt zum Beispiel eine Helene Fischer Tour oder Rammstein und so weiter, die fahren ja teilweise mit 2 oder 3 Setups durch die Gegend.
Ah, okay. Ah, wow. Damit die dann schon im Vorfeld das woanders. Ah, das macht Sinn, klar.
Damit es halt auch einfach schneller geht.
Ja. Jetzt geht die Musik.
Ja, ich frag mal kurz, ich lasse.
Ja, passend zum Podcast.
Ich wollte gerade sagen. Jetzt Musik wieder aus.
Perfekt.
Ja, okay, krass. Also, wir haben auch uns im Vorfeld des Podcasts kurz drüber unterhalten, dass auch zum Beispiel die Konzertticketpreise ja in den letzten Monaten oder 1, 2, 3 Jahren, zumindest fällt es mir erst seitdem auf, explodiert sind quasi. Ich begründe es immer als Laie, kann man gerne mal sagen, ob das richtig ist oder falsch ist, dass Künstler durch das Streaming einfach nicht mehr so viel verdienen und dass Tourneen und Konzerte auch wirklich jetzt ein elementarer Bestandteil auch einer Einnahmensituation eines Künstlers ist. Aber ja, es frage ich mich immer, wo bleibt das Geld dann hängen, ne? So auf blöd gesagt, wenn überall halt gespart wird, beziehungsweise wenn halt auch überall optimiert wird, ist es so teurer geworden, auch von den Produktionen? Also ist es irgendwie aufwendiger, oder wie schätzt du da die Entwicklung ein, generell? Wenn ich jetzt über so Bühnen-Setups spreche, vielleicht auch vor Covid, nach Covid, hat sich da was verändert? Wie würdest du das einschätzen, von den Veranstaltern aus gesehen?
Ich würde es mal grundsätzlich damit anfangen, dass die Personalkosten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Ich kann mich da noch daran erinnern, da war ein Tagessatz, wo du einen Techniker bezahlst auf 8 oder 10 Stunden, lag der bei 250 Euro oder so.
Tagessatz.
Good old times.
Dann ging es weiter auf 300 Euro, 320 Euro. Und mittlerweile liegen wir ja wirklich bei Tagessätzen von 450, 500, 550 oder Techniker, die besser qualifiziert sind, halt teilweise bei 600, 700 Euro Tagessatz. Und ich würde sagen, die Personalkosten sind in den letzten Jahren so drastisch gestiegen, dass man das halt einfach nicht mehr selbst in-house stemmen kann und man es halt leider dann auch auf die Gäste umwälzen muss.
Ja. Mhm.
Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum die Ticketkosten in den letzten Jahren halt auch einfach teurer geworden sind.
Fair enough.
Ich meine, ich würde, also gefühlt aus meiner Sicht nach Corona drastisch gestiegen, Ticketkosten, aber auch Personalkosten, weil Corona war quasi so ein Cut für die Branche, wo man danach gesagt hat, so, okay, und jetzt können wir neu starten und das Ganze nochmal ein bisschen anders aufrollen wie vor Corona, weil dieser Cut für jeden halt da war und jeder auch dann wirklich gesehen hat, so, wie drastisch das vor allem für die Eventbranche ist, wenn sowas, so ein einschneidendes Thema wie Corona kommt, wo dann einfach 2 Jahre lang die komplette Branche brach liegt und nichts mehr funktioniert, nichts mehr vorangeht und die Leute ja letztendlich wirklich dann von dem leben müssen, was sie die Jahre zuvor halt verdient haben in ihrer Arbeit. Und das ist, würde ich mal sagen, war auch mit ein ausschlaggebender Punkt, warum die Preise in den letzten, also nach Corona quasi so drastisch gestiegen sind.
Ja, glaube ich. Nochmal, um auf den Anfang eigentlich zurückzukommen. Du meintest eigentlich, in all den Jahren ist bei euch nie was großartig schiefgelaufen, beziehungsweise wenn, dann habt ihr es immer sehr, sehr schnell wieder fixen können. Gab es mal irgendwie einen Moment, oder mit Sicherheit gab es den, wo du wirklich richtig Panik bekommen hast und richtig diesen, man kennt es ja, diesen Bauchschmerz, wo man so merkt, oh, 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 irgendwas läuft hier gerade gewaltig schief oder ist ein riesen Fuck-up und den müssen wir jetzt ganz, ganz schnell irgendwie wieder lösen.
Also ich sag mal so grundsätzlich, diese Bauchschmerzen, ich weiß nicht, ob man es Bauchschmerzen nennen kann, aber vor jeder größeren Veranstaltung, vor jeder größeren Produktion sitzt du dann letztendlich da und denkst dir jedes Mal so, fuck, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen, was jetzt irgendwie mir dann letztendlich am nächsten Tag geht der Aufbau los und irgendwie dann in der Aufbauzeit oder wenn du natürlich ein Festival aufbaust, sondern es geht natürlich dann über Wochen, wo du dann denkst so, habe ich jetzt irgendwas vergessen, was mir jetzt dann wirklich drastisch auf die Füße fallen kann? Und ich glaube, vor jeder größeren Veranstaltung, die dann auch mehrere Tage geht oder so, denkst du dir so, okay, habe ich was vergessen, was jetzt irgendwie, ich fange mal anders an, wenn du jetzt auf einer Veranstaltung bist, in einem Festival bist oder so und dir fällt am Festival was auf, was du in der Vorplanung vergessen hast, dann kostet dich das während dem Festival, um das Problem zu lösen, deutlich mehr Geld. 25, 30, 35% mehr als das, was es gekostet hätte, wenn du es im Vorfeld regelt oder eingeplant hättest. Und deswegen sind das so Sachen, das ist super interessant und es ist auch, das beunruhigt einen dann auch immer, weil du es ja natürlich dann auch weißt, so, wenn dir das während der Aufbauzeit vom Festival auffällt, dann kostet es dich halt Geld, was halt irgendeiner stemmen muss. Und deswegen bist du eigentlich vor jeder Veranstaltung immer so ein bisschen angespannt, weil,
glaube ich,
dieses Problem zu lösen ist halt dann auch nicht so, weil du musst dann natürlich auch schauen, Materialverfügbarkeiten auf dem Markt und so weiter, das ist halt, wenn du das während der Festivalsaison oder so auffällt, wo natürlich nicht dein Festival das einzige Festival ist, was in Deutschland stattfindet, dann musst du natürlich gucken, wo du das herbekommst, weil ich meine, um jetzt mal Zeppelin zu nennen, Zeppelin betreut ja nicht nur das ein oder andere Festival, sondern gefühlt eigentlich deutschlandweit jedes Festival und beliefert das mit Zäunen, beliefert das mit Überfahrplatten, Infrastruktur und so weiter und so fort und deswegen ist es dann halt immer ein Thema, wenn du dann irgendwie kurzfristig jemanden suchen musst, der das dir liefern kann, ist schon ein spannendes Thema.
Ja, glaube ich. Oder wenn du halt so weit weg von deiner Homebase bist, dass du es auch nicht aus dem Lager holen kannst oder sowas, einfach, wenn du es noch auf Stock haben solltest.
Ja, klar. Ja, ich habe 4 Jahre lang die Produktionsleitung vom Icarus Festival und vom Echelon Festival gemacht und 2022 war es, glaube ich, letztes Jahr, genau, ist quasi von dem einen Tag auf den nächsten aufgefallen, dass der Campingplatz zu klein ist und wir den Campingplatz vergrößern müssen, beziehungsweise wir haben dann kurzfristig noch ein zusätzliches Feld von dem Bauern dazu gemietet, Wahnsinn, das wir einzäunen mussten über Nacht. Da kam dann die Anfrage am Freitagnachmittag von wegen, hey, der Campingplatz ist zu klein, wir müssen einen zweiten aufmachen. Wir hatten nicht mehr genug Zäune da, um dieses irgendwie, um den in der Größe einzäunen zu können. Da habe ich dann über Nacht, von Freitag auf Samstagnacht, von Zeppelin nochmal 2 Kilometer mehr Bauzaun organisieren müssen. Die haben Samstag in der Früh.
2 Kilometer, ja.
Die haben Samstag in der Früh um 8 Uhr mit 6 Sattelzügen am Gelände standen.
Das ist Hackmack.
Ja, überleg mal, du musst ja, die Material brauchst du, dann brauchst du Sattelschlepper, die das auch dahin transportieren können. Du brauchst die Leute, die das einladen, du brauchst die Leute, die da Sattelschlepper fahren, dann brauchst du Leute, die das ausladen wieder und dann musst du es ja auch noch aufbauen. Ja.
Wir haben einen laufenden Festivalbetrieb.
Ja, also
ich meine, wo die Leute, die dir ja beim Aufbauen und beim Abbauen eingeplant hast und weißt so, okay, die sind da zur Verfügung, machen halt während dem Festival was anderes.
Ja, klar.
Die musst du ja an diesen Positionen dann wieder abziehen und denen sagen so, hey Leute, wir müssen da jetzt 4 Stunden lang diesen oder 5 Stunden lang diesen Campingplatz da zusätzlich einzäunen, wo dir dann die natürlich an einer anderen Position wieder abgehen.
Ja.
Und das ist halt allein, das ist ja schon eine logistische Meisterleistung.
Ja. Krass.
Du hättest mit angepackt, Robin, ne, als Gast.
Ja, also ich habe ja schon ein paar Bauzäune aufgebaut in meinem Leben. Ne? Also das geht easy von der Hand jetzt mittlerweile.
Ja, nicht nur du.
Das glaube ich, ey. Na gut. Ja, krass. Okay, wenn du jetzt aber mal auf deine, also wie lange arbeitest du jetzt in dieser Eventbranche? Du bist als Gast ja noch viel länger auf Festivals unterwegs, oder?
Ich bin als Gast schon viel, viel länger.
Viel,
viel länger auf den Festivals unterwegs. Ich bin 2017, Mitte 2017 mit meiner Ausbildung fertig geworden.
Okay.
Bin dann Anfang 2018 von meinem Ausbildungsbetrieb weg und zu einem etwas größeren Konzern in Deutschland, zu Citizen Fry gegangen. Hab dann für die quasi ein Jahr lang die Audi Training Center am Münchner Flughafen betreut. Quasi, ich möchte nicht sagen als Hausmeister, aber letztendlich waren es hausmeisterische Tätigkeiten, Facility Manager. Ja. Hab das ein Jahr lang gemacht. Nach dem Jahr, es war letztendlich jetzt es war nicht so super spannend, muss ich sagen. Mhm. Und deswegen bin ich dann da auch wieder weg. Ich bin seitdem ich auf Festivals gehen darf, auf Festivals vom Alter her, dann auch auf Festivals gegangen. Und seitdem habe ich eigentlich schon immer für Festivals gebrannt und habe gesagt, genau das möchte ich irgendwie auch mal hauptberuflich machen.
Ja.
Habe dann Anfang 2019 dann die Möglichkeit gefunden, bei einem Münchner Veranstalter da quasi in dieses Festival-Business einzusteigen als technischer Produktionsleiter.
Ja.
Habe das dann für den Veranstalter dann 4 Jahre lang gemacht, die Produktionsleitung für, wie schon gesagt, fürs Icarus Festival, fürs Echelon Festival, für die Isle of Summer Reihe in München, Contact, Hardshift.
Ja.
Da ist dann leider natürlich auch, ich habe 2019 da angefangen, 2020 ist natürlich dann Covid gekommen.
Schwierig,
Schwieriges Thema.
Ja.
Auch für uns natürlich, auch für das festangestellte Personal einfach da, weil unsere Haupttätigkeit war, Festivals zu veranstalten. Und was machst du, wenn du keine Festivals veranstalten darfst?
Eine Marketingagentur gründen.
Perfekt, ey. waren dann 2 Jahre lang quasi auf Hold, haben immer wieder geschaut, was sind die Regelungen, was darf man nicht.
Ja.
Andere Veranstalter, Österreich zum Beispiel, Electric Love ist ja dann 2021 trotzdem mit ihrem Electric Love Festival an den Start gegangen, in einer abgespeckten Version mit 10.000 Besuchern am Tag. Trotzdem Festival-like, 3 Tage lang, also Freitag, Samstag, Sonntag, haben die dann halt jeden Tag 10.000 Leute gespielt. Mhm. Mhm. Genau, 2022 ging es dann natürlich wieder los.
Mhm.
Covid abgeflacht. Mhm. Wir durften wieder an den Start gehen, durften endlich wieder veranstalten, unser Hauptbusiness vorantreiben, das, was wir dafür, wo wir leben, wofür wir brennen. Hab dann noch ein Jahr lang die Produktionsleitung für das Icarus Festival und fürs Echelon Festival gemacht. Hab dann Ende 2022 bin ich dann auch von dem Veranstalter wieder weg.
Mhm.
Hab dann noch 5-6 Monate mal als Freelancer gearbeitet, um halt mal zu sehen, so wie hat sich der Markt entwickelt so nach Corona, was geht da so, was kann man, wie ist die Stimmung bei den anderen Leuten, und bin dann quasi im April 23 zum Magic gegangen.
Okay. Und von all den Events, die du in dieser ganzen Festivallaufbahn erlebt hast, wo sagst du so, das hat am meisten Eindruck bei dir gemacht? Also vielleicht eher mal bezogen auf das technische Setup und auch so von der Art und Weise, wie auch dann Visuals, Bühnentechnik, Special Effects und so bespielt werden. Was ist so für dich dein Personal Highlight, so das Festival in der Hinsicht?
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich habe sehr viele Festivals mittlerweile gesehen. Ich bin ja auch quer durch die Welt geflogen. Ich bin ja in Miami auf dem Ultra Music Festival gewesen. Ich war auf dem Tomorrowland. Seit 2015 jedes Jahr auf dem Electric Love in Salzburg. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, off-mic, dass es gefühlt für mich so wie so ein kleines Zuhause ist. Das ist ein Festival, das möchte ich im Jahr nicht missen. Ich würde sagen, dass mich dieses Stage-Design und technisch diese Zusammensetzung, wie das da alles so an der Mainstage läuft, ist mein Vorreiter beziehungsweise mein Favorite, glaube ich, das Electric Love Festival in Salzburg.
Echt, okay.
Ja.
Okay.
Natürlich möchte man.
Ich dachte, jetzt kommt Tomorrowland, bin ich ehrlich.
Tomorrowland ist die Frage, von aus welcher Sicht du ausgehst. Das Tomorrowland Festival ist ja mehr so auf Scenery gedacht und so, so verspielt und designmäßig. Und ich sag, die Electric Love Bühne ist gefühlt der Kern dahinter ist, glaube ich, da mehr die Technik.
Okay.
Und beim Tomorrowland ist es mehr so, dass
die
es
kleinen Details,
die Details, genau, mit dem Wasserfall in der Bühne und so weiter und so fort.
Okay.
Ja.
Okay.
Leider noch nicht ganz auf dem Level wie Tomorrowland oder auch Electric Love, aber Mile 23 auf jeden Fall ein riesen Step up zu Mile 22.
Kam auch aus deiner Feder übrigens, ne, das Setup.
Das stimmt.
Von Mile?
Ja, auf jeden Fall.
Das
kam
auch aus deiner Feder. Das war schon, also mir hat sehr getaugt.
Ich fand es auch gut.
Vielen Dank. Was sind deine Predictions für Mile 24? Was wird da so passieren?
Ich bin ja gespannt. Ich weiß nicht, ob man es sagen darf. Gefühlt ja in einer neuen Location dann.
Ja.
Nächstes Jahr.
Das darf man sagen.
Ist schon öffentlich.
Okay.
Ja.
Ja, die euch ja auch sehr gut bekannt ist.
Die uns also natürlich sehr gut Magic bekannt ist.
Macht da ja auch sehr viel.
Ja, ich war ja vor 2 Wochen das letzte Mal wieder da drin mit Contact und Shift Festival. Ja. Ich bin jetzt an Silvester nochmal drin, findet da nochmal ein Festival drin statt. Und von dem her, ich meine, Boris Brecher hat da drin auch gespielt, also wir sind da ja quasi Stammgast.
Man kennt sich.
Stammgast in diesem Haus. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin heiß, ich hab Bock. Mile 24 wird interessant, wird spannend, wird groß, glaube ich.
Glauben wir auch. Also davon gehen wir aus.
Muss, ja, wird auf jeden Fall.
Ja,
ich hab Bock. Hast du da bezüglich Technik, was sind so Bestandteile, die da nicht fehlen dürfen in der Zenithalle? Ist es Feuer, ist es Rauch, ist es die Kombination aus allem? Müssen es mehr Leinwände sein als nur eine? Was sagst du, ist da so das Must-Have in so einer Halle, die über 5000 Leute fasst?
Ich sag mal, es geht natürlich immer von dem Konzept aus, was der Veranstalter natürlich haben möchte. Das ist bei euch ja auch ein super interessantes Thema, weil ihr ja an 3 Tagen spielt und jeden Tag quasi was anderes da drin machen wollt. Ich meine, es ist, bei euch geht's von Modenschau zu Festival, von Festival dann weiter zu
Speaker Stage.
Es ist sehr das viel.
Die eierlegende Wollmilchsau ist da gefordert.
Sehr vielschichtig, muss ich sagen, ja. Und deswegen auch super spannend und technisch auch eine sehr große Herausforderung, weil man muss in ein Konzept alles reinbekommen, damit man das abdeckt, was ihr machen wollt.
Ja.
Und deswegen,
und nicht auf einmal die Konfettikanonen losgehen, wenn da die Speaker Stage mit dem Gang
ist. Ey. Ja, oder gerade ein Model über den Laufsteg läuft und dann quasi im Konfettiregen dann
also auch gut,
weiterläuft. Nee, das bei euch war 2023 super interessant. War lustigerweise tatsächlich das erste Projekt, was ich dann auch für Magic gemacht habe als Projektleiter. Okay. Ja. Ich bin quasi, habe bei Magic angefangen und mir wurde dann quasi direkt dann Smile Festival auf den Tisch gelegt.
Ja.
Cool. Und habe mich wohlgefühlt bei euch seit Tag 1.
Sehr cool. Das freut uns. Es gab ja dann noch ein bisschen Feedback währenddessen bezüglich des Crew-Caterings. Ne? Da haben wir natürlich auch unsere Lehren draus gezogen. Ja. Das haben wir relativ schnell gemerkt, wenn das Essen nicht gut ist oder nicht da ist, dann ist die Stimmung auch nicht so gut und nicht so da. Also da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal mit ein bisschen mehr Augenmerk schauen.
Ich meine, das hast du ja schon versprochen gehabt, ja.
Ja, ich wollte es jetzt auch nochmal öffentlich sagen. Mark my words. Nein, spannend. Was war denn so dein schönster Mile 23-Moment? Also du kennst ja auch so ein bisschen die Hintergründe, weil wir uns ja auch sehr viel austauschen und du ja auch viele Geschichten drumherum hörst, wir auch oft auch deine Meinung erfragt haben, wenn wir uns wegen gewissen Sachen auch unsicher waren, weil du einfach schon viel gesehen hast. Du kennst ja auch unseren Werdegang, du kennst das, wie wir das auch alles gemacht haben. Wir haben eng zusammengearbeitet. Was war so dein schönster Moment dann an den 3 Tagen nach der ganzen Vorbereitung, auch nachdem du uns so erlebt hast, wie wir gearbeitet haben? Was hat dir da so am besten gefallen?
Ich möchte es nicht auf einen Moment beschränken, sondern ich möchte es eigentlich quasi über den kompletten Zeitraum widerspiegeln. Und wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ich habe mich sehr wohl bei euch gefühlt. Die Zusammenarbeit mit euch, mit euren Leuten, mit allen Gewerken vor Ort und so weiter, es war, man hat sich irgendwie familiär gefühlt und das ist ja, glaube ich, auch irgendwie sowas, wofür ihr auch steht, dass man einfach bodenständig auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet. Das war einer der Gründe, oder was heißt einer der Gründe, einer der Hauptaugenmerke, die auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind, diese Zusammenarbeit mit allen Gewerken, mit euch, war echt super.
Cool, danke, gleichfalls.
Ja, vielen Dank, können wir, glaube ich, mit zurückgeben.
Also, hattest du auf der anderen Seite einen schlimmen Moment, wo du sagst, den musst du nicht nochmal erleben? Abgesehen vom Catering vielleicht.
Ich weiß nicht, ob man es sagen darf.
Wenn wir an den Moment denken, dann nicht.
Guter Cliffhanger.
Ich sag mal, die Absprachen, die bezüglich der Modenschau da stattgefunden haben. Es war ein bisschen on the fly letztendlich, aber wegen sowas dürfen wir natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken. Und
war stressig, war eine Challenge. Aber
war eine Challenge.
Ich glaube, als externer Beobachter hat man 0,0 davon mitbekommen. Also, und letzten Endes auch das, was du vorhin eingangs gesagt hattest, ist ja auch wirklich nur eine Planungsfrage.
Ne? Auf
was
jeden Fall,
hast du für Bedürfnisse und Ansprüche für ein spezifisches Event oder eine Veranstaltung? Und dass du im Vorfeld dann auch mit genug Vorlaufzeit dich halt auch darauf einstellen kannst, das Zeug packen kannst und so weiter. Aber da hat man auf jeden Fall von eurer Seite, von der Qualität her, überhaupt kein Einbußen gespürt. Also überhaupt nicht. Also für mich war das Ding top-notch. So.
Ja, letztendlich haben wir ja gespielt. Letztendlich hat er genau alles so funktioniert,
wie es hätte sein sollen.
Ja, genau.
Gefordert wollte. Ja.
Auf jeden Fall.
ja, wenn es auf dem Weg manchmal ein bisschen holpriger ist, ich meine, dafür sind wir halt auch im Event-Business und
da kommt es
auf Improvisationskünste auch manchmal drauf an und am Ende musst du halt deine Leistung abliefern. Das haben alle, glaube ich, in der Hinsicht gemacht und deswegen alles gut.
Sonst würden wir es ja nicht machen.
Eben drum.
Ja, bleibt spannend.
Cool. Dann erstmal lieben Dank dir für deine Zeit, für die spannenden Insights. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit an Bord seid, wert. Wir haben Großes vor, sind da ja auch schon in Gesprächen und würden uns sehr freuen, dass wir die Familie nächstes Jahr im Juni da wieder zusammenbringen können.
Das freut mich auch. Vielen Dank, dass ich als Gast da sein durfte.
Und ganz liebe Grüße auch an deine Kollegen, Kolleginnen.
Ja, richtig, auf jeden Fall.
Wir kennen uns ja auch. Man sieht sich ja jetzt mittlerweile auch öfter mal, wenn man in der Zenithalle ist, dann
definitiv, ja.
Sagt man Hallo und spricht da kurz mit den Leuten am FOH.
Ja. Ja.
Da brauchst gar nicht so lachen da hinten. Ja. Haben sich alle gefreut, sich zu sehen.
Ja. Man läuft sich ja Gott sei Dank immer wieder über den Weg.
Das ist schön in München. Na gut, dann Servus, vielen Dank, Robin.
Danke auch.
Gut. Ciao.
Ciao.